herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Genau, bevor wir in die Taufe reingehen, werden wir noch uns ein bisschen weiter bewegen in Apostelgeschichte 5. Und das ist ein ziemlich toughes Thema, aber es ist ein ziemlich gutes Thema. Es geht irgendwie alles heute so in dieselbe Richtung. Und ich möchte uns nochmal kurz vor Augen führen, was passiert ist in diesem gesamten Komplex, wo wir uns gerade bewegen. Ja, ihr wisst, in Apostelgeschichte 4 wurde die Gemeinde sehr hart verwarnt. Und der Hohe Rat hat gesagt, hey, wenn ihr weiter von Jesus redet, dann wird das schlimme Konsequenzen mit sich bringen. Und die Gemeinde betet für Mut. Und dann in Kapitel 5, dann zoomt Lukas nochmal so rein in die Geschichte von Hananias und Sapphira. Wir haben uns ausführlich mit dem Thema beschäftigt und ihr wisst, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber der Ausgang letztendlich von dieser Geschichte war, dass das Evangelium noch weiter durch die Stadt sich verbreitet hat, dass noch mehr Zeichen und Wunder passiert sind und dass Jerusalem erfüllt war von der Lehre der Apostel. Und das ist spannend. Massive Zeichen und Wunder passieren. Die ganze Stadt hat Ehrfurcht, ja, also wirklich Ehrfurcht vor der Gemeinde. Und sie sehen einfach eine Gemeinde, in der die Herrlichkeit Gottes wirklich wohnt. Ja, und diese Herrlichkeit drückt sich aus, indem, wie gesagt, Zeichen und Wunder in der Stadt passieren und immer mehr Menschen dazukommen. Die Gemeinde wächst. Und der Hohe Rat beratschlagt darüber, hey, wir haben sie gerade verwarnt. Wir haben gerade gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Und sie lassen die Apostel gefangen nehmen. Und ins Gefängnis einsperren. Und ich habe irgendwie immer gedacht, die ganze Zeit, ja, es sind wieder Petrus und Johannes. Aber ich habe extra nochmal reingeschaut. Es steht einfach nur die Apostel. Also es kann gut sein, dass alle Apostel, also genommen worden, ins Gefängnis gesteckt worden sind und man bereitet vor, dass man sie am nächsten Tag verhört. Und es ist so krass, ja, weil in der Nacht werden sie durch wundersame Art und Weise durch einen Engel des Herrn aus dem Gefängnis befreit. Und das Nächste, was sie machen, ist nicht zu sagen, okay, lass uns beratschlagen, wie wir jetzt weitergehen und lass uns eine Krisensitzung einberufen und so weiter. Sondern das Nächste, was sie machen, ist, sie sind wieder im Tempel und sie lehren. Und wisst ihr, dann geht das Ganze weiter. Sie lehren wieder im Tempel. Der Hohe Rat will sie gerade aus dem Gefängnis holen. Und die Wachen sind außer sich, weil sie sagen, wir haben sie doch gerade noch eingesperrt. Und jetzt sind sie wieder dort in der Stadt am Predigen. Wie kann das sein? Es ist ein Wunder, schon direkt vor den Augen des Hohen Rates, dass dort passiert ist. Und der Hohe Rat ist aufgebracht. Sie werden vorgeführt. Aber dieses Wunder führt eben nicht dazu, dass sie sagen, okay, wir müssen Buße tun und das ist wirklich Gott, der am Werk ist, sondern es ist irgendwie so, als werden ihre Herzen noch härter. Und sie klagen die Apostel an und Petrus steht auf und er macht sich zum Sprecher. Und wisst ihr, das ist interessant, weil er predigt eigentlich im Kern dieselbe Predigt, wie er in Apostelgeschichte 2 predigt. Jesus ist der von Gott gesendete Retter. Er ist der, ja, der, in dem ihr Vergebung findet. Er ist der, den ihr ans Kreuz geschlagen habt. Und jetzt könnt ihr einfach durch Glauben an ihn zurückfinden. Und er malt dieses Bild nochmal vor dem Hohen Rat. Und in dieser Situation ist nicht so wie in Apostelgeschichte 2, dass die Menschen sagen, tief getroffen, wow, was sollen wir tun, damit wir Errettung erfahren? Sondern der Hohe Rat ist aufgebracht und sie schließen in ihrem Herzen, dass sie töten. Also sie sind auch überführt, aber sie gehen in eine ganz andere Richtung. Und Und Petrus, er bringt diesen Spruch, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Das ist so cool, weil genau das, was in Apostelgeschichte 4 gebetet worden ist, gib uns Mut, das Evangelium zu verkünden, findet seine Erfüllung in Apostelgeschichte 5 direkt. Und dann kommt Gamaliels weiser Rat, das lassen wir mal zur Seite, und dann werden sie reingerufen. Und die Apostel stehen wieder vor dem Hohen Rat. Und jetzt kommt unser Text. Und ich hoffe, ihr seid jetzt so wieder ein bisschen mehr im Bilde. Und darüber wollen wir heute sprechen. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals, unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt, sag mal unbeirrt. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Das ist krass. Das ist eine echt krasse Situation. Voll Freude, dass sie um des Namens Jesu Schmach und Schande erleiden durften. Allein die Formulierung. Dass Jesus sie für würdig erachtete, um seines Namens Willens zu leiden. Darüber wollen wir heute miteinander nachdenken. So in ein paar kurzen Momenten. Und ich glaube, das passt auch richtig gut zur Taufe. Weißt du, meine Frage ist, wie kommt es dazu, dass jemand sagt, ich freue mich für diese Sache, für diesen Herrn zu leiden? Und deswegen ist mein erster Gedanke, wer ist Christus für dich? Wer war Christus für die Apostel, dass sie sagen, wir freuen uns, dass wir für ihn leiden dürfen. Und ich glaube, sie hatten so eine tiefe, tiefe Überzeugung dessen, wer Jesus ist, für sie ganz persönlich. Und das machte den Unterschied. Und deswegen, weil sie wussten, wer er ist, war es für sie eine Freude und eine Ehre, für ihn sogar zu leiden und Leid zu ertragen. Weißt du, denk nochmal mit mir drüber nach. Lass uns mal in die Situation der Apostel versetzen. Sie haben Jesus mit ihren eigenen Augen gesehen. Sie haben den Menschen, über den gesagt wird, Jesus ist der Sohn Gottes und er hat sich komplett der Göttlichkeit entleert. Er war 100% Mensch, ja, mit allen Emotionen, mit allem. Er war ihr Freund und gleichzeitig war er aber Gott. Weißt du? Dass gleichzeitig war er Gott, das haben sie am Anfang nicht ganz begriffen, also bis ziemlich spät eigentlich, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und sie haben einen Freund Jesus gehabt, der unglaubliche Wunder getan hat, der unglaublich auf sie persönlich eingegangen ist. Ja? Und sie haben immer mehr verstanden, wow, er ist Herr über Wind und Wellen im Boot, ihr erinnert euch. Er ist der 5000 speist und es dämmerte ihnen mehr und mehr, wer er eigentlich ist, weißt du? Und dann zum Ende hin kommen diese Aussagen, ja Jesus, wir gehen überall für dich hin, wir werden mit dir, wir werden nicht zulassen, dass man dir Leid zufügt, wir lieben dich, wir werden bis in den Tod mit dir gehen. Und dann verleugnen sie ihn alle und lassen ihn alle stehen. Und Jesus, nachdem er auferstanden ist von den Toten, weißt du, stellt er sie wieder her. Insbesondere Petrus stellt er wieder her. Und er tauft sie im Heiligen Geist. Und er sendet sie aus in diese Welt. Und das ist Jesus für sie. Das war natürlich für die Apostel eine ganz tiefe, besondere Erfahrung, Jesus zu sehen und einfach mit ihm unterwegs gewesen zu sein. Der unser Freund, der Gott ist, der für uns starb. Paulus zum Beispiel, wer war Christus für Paulus, wenn wir uns diesem Gedanken weiter nähern wollen? Ja, Paulus, ihr kennt, ihr habt vielleicht im Hinterkopf so, ja, in Apostelgeschichte 22, ganz am Ende so seines Dienstes oder im letzten Drittel seines Dienstes, da ist er in Jerusalem und er wird von der großen Volksmenge, ja, sie wollen ihn töten und so weiter. Und die Römer haben ihn gerade noch gesichert und dann wollen sie ihn in die Festung bringen und dann sind so Treppen in Jerusalem zur Festung hoch. Und er dreht sich um und er sagt, kann ich kurz zu der Menge sprechen, die mich gerade steinigen und töten will? Ja? Und sie sagen, ja, okay, rede kurz mit ihnen. Und das, was er sagt, das ist das Evangelium pur. So zum letzten Drittel seines Lebens. Und er sagt, wisst ihr, was ich erlebt habe mit Jesus? Wisst ihr, wer Jesus für mich ist? Ich war der, der ihn verfolgt hat. Ich war der dafür gesorgt hat, dass Stephanus gesteinigt worden ist. Ich war der die Christen ins Gefängnis geschmissen hat. Ich war der größte Feind von Jesus selbst. Und dann ist Jesus mir begegnet und ich bin Gnade begegnet. Und dieses Erlebnis das ist das, was ihn zutiefst antreibt. Das ist das, was er dann zur Verteidigung bringt. Wer ist Jesus für dich? Ja, für Paulus, für die Apostel, für sie war Jesus, er war der Gott, der Mensch geworden ist, der ihnen vergeben hat, der für sie persönlich gestorben ist, obwohl sie nichts davon verdient haben. Und das war zutiefst das, was sie motiviert hat. Und es ist genau das Bild, was, wenn wir darüber nachdenken, wer ist Jesus für dich, was uns auch motiviert. Wenn wir das in der Tiefe ergreifen, weißt du, die Bibel malt ein sehr düsteres Bild von uns Menschen. Ja, sie sagt auf der einen Seite, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen und Gott liebt uns. Weißt du, aber sie sagt auch, jeder Mensch ist getrennt von Gott. Jeder Mensch ist tot in seiner Sünde. Jeder Mensch will nichts Gutes. Unser Herz ist zutiefst verdorben. Das ist, was die Bibel über uns sagt. Weißt du, und was sagt die Bibel über Gott? Sie sagt, Gott ist heilig, er ist Richter, er ist Schöpfer, er ist allmächtig, aber er ist auch Liebe und er ist barmherzig und er ist gnädig. Und wenn jetzt Menschen, die nichts von Gottes Liebe verdient hätten, weil sie gefangen sind in ihrer Schuld und nichts von Gott wissen wollen, diesem Richter, König, allmächtigen Gott begegnen, der aber zutiefst Liebe ist. Was erfahren sie? Sie erfahren Gnade. Sie erfahren die Gnade, unverdient gerettet zu werden. Ohne dass sie irgendetwas dafür tun könnten. Und Leute, das ist genau das. Das ist genau das, was die Jünger schmerzhaft teilweise erfahren durften. Wie gut Gott es mit ihnen meint. Ja, das, was Paulus, weißt du, ich glaube, das schmerzt fast schon, zu merken, wow, ich habe davon nichts verdient. Ich bin der die Gemeinde verfolgt hat. Und Gott meint es so gut mit mir. Er liebt mich so sehr, er nimmt mich so bedingungslos an. Und wisst ihr, wenn wir darüber nachdenken, wer Jesus für uns ist, ist meine Frage für dich auch heute Morgen, ist Jesus einfach eine nette Beigabe zu deinem Leben, ein moralischer Prinzipiengeber, damit du besser durchs Leben kommst? Ist er für dich irgendwie eine Self-Help-Therapie? Ist Jesus für dich irgendwie etwas wie so ein Segensautomat, wo du hinkommst, wenn es dir schlecht geht und du machst klack, klack und es kommt irgendwie der nächste Segen raus für dich? Wer ist Jesus für dich? Er ist mein Herz. Weißt du, bei Paulus, bei den Aposteln, er war alles. Er war alles. Weil er alles für sie gegeben hat. Und weil nur in ihm Rettung zu finden ist. Er ist das Lamm Gottes, das für deine Schuld stellvertretend für dich gestorben ist. Er ist dein Schöpfer, der dich liebt, der bereit ist, alles für dich zu geben. Und du kannst nichts tun, um ihn irgendwie zu beeindrucken, sondern einfach nur seine Liebe und seine Gnade annehmen. Und dann gibt er dir eine Beauftragung in dieser Welt. Und er sagt, obwohl du nichts davon verdient hast, stelle ich dich wieder her und ich adoptiere dich in meine Familie. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich decke einen Tisch vor dir und ich nenne dich meinen Sohn, meine Tochter. Obwohl du vorher mein Feind warst. Mein Sohn, meine Tochter. Du wirst Erbe sein. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Und Leute, diese tiefe Wahrheit des Evangeliums, die weit über dieses Leben hinausreicht, die weit darüber hinausreicht, was unsere 70, 80, 90, 100 Jahre vielleicht mit sich bringen, die weit darüber hinausreicht, die Frage ist, hat es unsere Herzen erreicht? So wie es die Herzen der Apostel erreicht hat. Und wisst ihr, jemand sagte, große Leute im Glauben, die haben es geschafft, dieses Feuer am Brennen zu halten. Und die Frage ist, wie geht das? Das hat einerseits damit zu tun, zu verstehen, wer Christus ist. In unserem Geist das zu verstehen und zu ergreifen. Und ich glaube, je mehr wir das verstehen, desto mehr können wir auch die zweite Frage beantworten, die ich heute für uns habe. Die ist ziemlich krass. Und die Frage ist, wie weit würdest du gehen? Das ist eine gute Frage. Wie weit würdest du gehen? Hey, für eine moralische Beigabe, für so eine Self-Help-Therapie, wo du ein bisschen Community hast und ein gutes Gefühl hast, wo du einen Segensautomaten hast, hey, da bist du nicht bereit. Bist du da bereit, für dein Leben zu geben? Bist du bereit dafür, weißt du, auch Schmerz und Schande, Verachtung und so weiter zu ertragen? Ich glaube nicht. Und die Bibel ruft uns auf, die Kosten zu überschlagen. Überschlag die Kosten. Und es ist ziemlich spannend, weißt du, wenn du verliebt bist, so dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn ihr so richtig liebt, dann kommt das so in dieser Emotion, dass man sagt, weißt du was, ich würde sogar für dich sterben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr mal so geliebt habt. Meine Frage ist, hast du sowas schon mal zu Gott gesagt? Ich bin bereit. Ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Und es ist spannend, in ganz vielen religiösen Konstrukten, da baut man genau auf so, vielleicht so ein Gefühl. Oder man baut darauf, dass man sagt, ja, bist du bereit, für Jesus zu leiden? Oder bist du bereit, für deinen Gott zu leiden? Dann kriegst du auch irgendwas dafür, dann wird es besser. Leute, bei uns ist das nicht so. Bei uns geht es um eine Person, die wir lieben. Und das ist so anders. Ja, wenn Christus das für uns ist, dieser Retter, sind wir bereit, auch für ihn weit zu gehen. Weil dann wird Leid für ihn zum Privileg und ein Ausdruck des Glaubens. Und dann folgen wir in seinen Buchstaben, in seinen Fußstapfen. Und jetzt habe ich genug dazu gesagt, weil jetzt kommt die Wahrheit. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Wisst ihr was? Petrus war genauso. Vor dem Kreuz. Weißt du, er hat vielleicht mehr verstanden, Christus ist der Messias. Ich liebe ihn. Ich bin bereit für dich zu sterben. Haben wir vielleicht alle schon mal gesagt zu Jesus? Oder auch nicht, aber aus so einer Emotion heraus, aus unserer Seele heraus, ja? Vielleicht haben wir das alle schon mal gesagt. Aber soll ich was sagen, was bei Petrus passiert ist, Leute? Er hat aus seiner Kraft, wie weit kam er? Obwohl er das wollte. Er wollte das zutiefst. Denk mit mir. Er wollte das zutiefst. Aber dann kam ein kleines Mädchen und er hat seinen Herrn verleugnet. Und es beschreibt so oft meine Erfahrung. Weil wisst ihr was? Ich bin aus meiner Kraft, obwohl ich das will und mir so sehr wünsche und so sehr daran arbeite, aber ich schaffe es ja oftmals noch nicht, auch meine eigene Familie zu lieben. Und deswegen ist es gut, über diese Überzeugung und all das nachzudenken. Zu sagen, ja, wer ist Christus für dich? Das darf dein Herz erfüllen. Deswegen habe ich das auch nochmal geteilt. Das ist wichtig, ja? Das ist, wer Christus ist. Aber wie du bereit bist, auch für ihn zu leiden, hat nicht so viel mit einer emotionalen, seelischen Entscheidung zu tun. Weil dann werden wir genauso wie Petrus auch. Also ich zumindest, ich bin nicht so stark, vielleicht ihr seid wahrscheinlich stärker als ich. Aber dann werden wir auch, es wird irgendwann die Situation kommen. Und dann kommt ein kleines Mädchen oder dann kommt irgendwie eine Situation. Und dann versagen wir. Genauso wie wir so oft versagen in unserem Leben. Aber es gibt eine wirklich gute Nachricht. Neben all den guten Nachrichten, die ich gerade schon gebracht habe, es gibt eine wirklich gute Nachricht. Wenn es darum geht, um die Frage geht, wie weit würdest du gehen? Wer ist Christus für dich? Das hängt nämlich zusammen. Und das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt kommt's, Leute. Und das überlesen wir so schnell. Und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Okay? Sag mal, und durch seine Kraft werden wir seine Zeugen sein. Werden wir seine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Leute, wenn es nur dabei bleibt, dass es eine rein kognitive Entscheidung ist, eine theologische Überzeugung ist, irgendwie, weißt du, ein gedankliches Konstrukt, wer Jesus für dich ist, das wird dich nicht weit bringen. Sondern es geht tiefer. Und Gott wusste das. Ist das nicht cool? Jesus wusste genau das. Er wusste das. Er wusste, dass Petrus ihn vor einem kleinen Mädchen verleugnen würde. Und deswegen hat er gesagt, bleibt hier in Jerusalem. Ich werde auch dafür sorgen. Ich werde auch dafür sorgen. Weil durch meine Kraft, nicht durch eure seelische Power oder durch eure Emotionalität oder durch eure Überzeugungskraft und Disziplin, sondern durch meine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist wirklich gute Nachricht. Das Wort, das für Zeugen steht, das haben wir alle schon oft, wahrscheinlich habe ich auch schon mal gepredigt. Ich sage es aber nochmal. Das, was dort steht, das Wort, das ist das Wort im Griechischen Martyris. Das ist das Wort, wo wir das Wort Märtyrer her haben. Das steht letztendlich frei übersetzt. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Märtyrer sein. Krass, oder? Und ich glaube, genauso wie bei den Aposteln auch, spielen diese beiden Dinge zusammen. Jesus kennenlernen. Wer er ist, verstehen, was er getan hat für dich, dieses glorreiche Evangelium zu sehen, aber ohne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, fehlt uns mindestens die Hälfte. Ohne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird es niemals zu der Kraft kommen, die wir in der Apostelgeschichte sehen, niemals, sondern dann kommt das kleine Mädchen. Habt das im Hinterkopf. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn wir über diese Frage nachdenken, wie weit würdest du gehen? Du kannst sie nicht losgelöst betrachten. Wahrscheinlich brauchst du auch noch nicht mal eine Antwort darauf finden. Ich wollte es nur provozieren. Weil es geht nicht darum, aus deiner Kraft oder aus deiner Seele heraus zu sagen, ja, Jesus, ich will für dich, ich werde für dich sterben. Ja, du kannst diese Entscheidung treffen. Sagen, Jesus, ich bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich die Kraft haben werde. Ich brauche dich dafür. Ohne dich wird es nicht gehen. Und Jesus, er hat seine Jünger schon darauf vorbereitet. Wir bleiben nochmal bei dem Punkt. Johannes 15, Vers 20. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Das ist eine von vielen Bibelstellen, wo Jesus darüber spricht, dass seine Jünger und uns auch Leid und Verfolgung auf uns warten werden. Jesus wusste das und er hat zu seinen Jüngern gesagt, Leute, überschlagt die Kosten dafür. Und am Ende geht es dabei um Hingabe. Es geht nicht so sehr dabei zu sagen, also vielleicht auch, ja Jesus, ich möchte bereit sein, bis zum Äußersten für dich zu leben. Ich möchte bereit sein, wirklich, aber weißt du, viel wichtiger ist es zu sagen, ich möchte bereit sein, jeden Tag ein Zeuge, ein Märtyrer für dich zu sein. Meinen selbstsüchtigen Wünschen zu sterben, weißt du, und jeden Tag ein bisschen mehr aus deiner Kraft zu leben, um dadurch der Welt zu zeigen, wer du bist. Und damit habe ich gar nicht so viel zu tun, einfach nur, weil du mich erfüllt hast. Und ich möchte uns ein Bild zeigen. Kannst du noch einmal weitermachen? Und das ist eine Skizze. Vielleicht habe ich die schon mal gezeigt, ich weiß gar nicht genau. Bitte? Hier noch nicht, weiß ich nicht genau. Das ist eine Skizze, die wurde gefunden in Rom. Und zwar steht da Alexamenos betet seinen Gott an. Und dann seht ihr den Christen hier. So, ich glaube, es ist 200 nach Christus ist es entstanden, ungefähr. Man datiert es darauf zurück. Und man sieht den Christen, der, interessant, mit erhobenen Händen, ja, jemanden am Kreuz anbetet mit einem Eselskopf. Und es ist eine Karikatur auf Christen, die ins Frühe, also in die Zeit, eigentlich kurz nach der ersten Gemeinde, nach der Apostelgeschichte zurückgeht. Wir wissen, dass da eine große Christenverfolgung ausgebrochen ist, dass ganz, ganz viele Menschen gestorben sind, ganz viele gekreuzigt worden sind und so weiter. Aber das war das Bild, was die Welt hatte. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und ich möchte, egal wie die Welt Jesus darstellt, als einen Esel am Kreuz, ja, was für ein Zeugnis über unseren Bruder Alexamenos. Was für ein Zeugnis über ihn. Egal wie die Welt über seinen Christus redet, egal wie die Welt seinen Christus darstellt, er wusste, wen er anbetet. Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und es geht einher mit den Berichten aus der Apostelgeschichte, mit dem, was wir gerade gelesen haben, Leute. Und sie verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt, Leute, unbeirrt, lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern. Ich glaube, wir können diese Fragen und diese Gedanken niemals losgelöst von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist betrachten. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Niemals losgelöst von der Beziehung zu Jesus betrachten. Niemals. Es geht gar nicht. Und wir können sie auch niemals davon betrachten, dass wir auch das auch Versagen, dass es auch Teil des menschlichen Lebens ist. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet zur rechten Zeit wissen, was ihr sagen werdet. Das sehen wir schon hier in der Apostelgeschichte. Deswegen brauchst du dir jetzt nicht so große Gedanken machen, was ist wenn und so oder wie und so weiter. Aber ich möchte mit uns diesen Gedanken wirklich, wirklich nochmal unterstreichen. Sagen, wisst ihr was? Vielleicht wartet auf dich kein Märtyrertod, so in dem Sinne. Vielleicht warten auf dich nicht Peitschenhiebe, so wie auf die Apostel. Vielleicht wartet auf dich nicht Folter. Wer weiß? Wer weiß? Wir wissen es einfach nicht. Aber meine Frage ist, sind wir heute haben wir heute Jesus vor Augen, wer er ist. Ja, als unseren Gott, der Name über allen Namen. Und sind wir erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, sodass es einfach aus uns hervorkommt. Weil durch seine Kraft werden wir Zeugen sein. Und haben wir im Hinterkopf zu wissen, hey, aus unserer Kraft, denkt an das kleine Mädchen. Vielleicht können wir noch einen Moment nehmen, wo wir miteinander beten. Und wisst ihr, wenn wir Gemeinde bauen und auch Gemeindegründungen hier sind, Leute, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, ja, die Jesus nicht so als so eine Beigabe haben zum Leben. Nicht als irgendwie so ein Add-on oder Upgrade oder was auch immer. Sondern wo Jesus alles ist. Und wo wir erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes wirklich in dieser Welt Zeugen sind. Und diese Welt durchdringen mit dem Evangelium.